New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Minds. Ich bin der Max und mir sitzt wie immer sehr gut vorbereitet und super motiviert der Jens gegenüber. Freut mich, dass ihr da seid und herzlich willkommen.
Moin auch von meiner Seite. Ja, mal wieder eine ordentliche Folge, die wir, glaube ich, vorbereitet haben, Max. Lass uns direkt mal reinstarten. Wir haben ja einiges mitgebracht. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Intro, wer zum ersten Mal dabei ist. Wir quatschen über das Thema KI, was so gerade passiert, was für spannende Entwicklungen da stattfinden. Spannend ist auch unser Lieblingswort, das wirst du auch merken. Und quatschen einfach mal über Use Cases, über Firmen, über Entwicklungen, über Tools und alles drumherum. Und deswegen kleines Intro. Lass uns starten, Max. Womit fangen wir an? Wie fandst du die letzte Folge?
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich fand die letzte Folge von Kevin unfassbar cool, unfassbar informativ und Achtung, Trommelwirbel, sehr spannend. Nein, Spaß beiseite. Wir versuchen ja immer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gewisse Use Case, gewisse Pragmatik reinzubringen, Leuten was beizubringen, über die Schulter schauen. Und ich fand es unfassbar informativ, wie Kevin das erklärt hat. Auch so verständlich erklärt hat, wie sich die Thema Suche eben verändern wird. Was wird überhaupt gerankt oder worauf greift die Suchmaschine dann in Zukunft zu? Ich fand es cool, dass er sehr, sehr verhalten kritisch reagiert hat, wie beschissen die KI-Suche ist. Grüße gehen raus an Kevin, ist ja klar, ist ja sein Business, ein Spaß. Ich fand's super lehrreich, also auch trotz der Buzzwords, die verwendet worden sind, die man vielleicht nicht so kennt, wenn man nicht in dieser ganzen SEO-Welt unterwegs ist. Aber danke nochmal an Kevin für diesen super tollen Einblick. Ja.
Ja.
Wie fandest du es denn? Du warst ja dabei.
Ich war dabei, genau. Ich durfte mit Kevin sprechen. Hat mega Spaß gemacht. Kevin ist auch echt ein cooler Typ. Grüße gehen da auch nochmal raus. Und ich glaube, super spannend für alle, die sich irgendwie mit dem Thema KI, Suchmaschine und Zukunft der organischen Traffic beschäftigen wollen. Ich glaube, da konnte man auf jeden Fall viel, viel rausziehen. Und Max, wir haben ein Mini-Jubiläum, habe ich in der Vorbereitung gesehen. Wir sind bei Folge Nummer 10. Von daher, Glückwunsch.
Super, echt super.
Glückwunsch an unsere kleine Konsistenz. Wir machen auf jeden Fall einen Zuno Happy Birthday Song für 10 Folgen KI-Gequatsche. Es freut mich, dass wir uns getroffen haben. Es freut mich, dass wir das trotz unserer stressigen Alltags, die wir beide ja immer haben, die ja positiv stressig sind, es immer wieder hinbekommen, uns zu hören und abzudaten, und es macht irgendwie auch Spaß. Und ich würde einfach mal sagen, Thema der Woche ist natürlich schon, Jens, wenn ich so spicken darf, hat schon irgendwas mit einem Apfel und einer KI zu tun, habe ich gehört.
Ja, genau. Also ich glaube, da führte, glaube ich, kein Social Media Feed oder News-Seite oder wahrscheinlich auch Tageszeitung dran vorbei über die neue AI von Apple. Und da sind wir uns einig, Max. Der Markenname ist geil, ne? Also AI, einfach so sagen, AI steht nicht für Artificial Intelligence, sondern für Apple Intelligence. Finde ich aus Markensicht geil. Und ich glaube, wenn es jemand schafft, dass irgendwann Leute denken, dass AI für Apple Intelligence steht, dann ist das auf jeden Fall Apple.
Ja, also es zeigt wieder, dass das Unternehmen einfach unfassbar marketingaffin ist, designaffin ist. Die Brand spricht für sich. Ist ein smarter Move. Am Ende haben wir anfänglich drüber geredet. Wir sind ja oft geblendet worden in Vergangenheit von Demo-Versionen bis dato. Also nicht geblendet, eher enttäuscht worden, wenn man ein bisschen tiefer in der Thematik drin ist. Ich hoffe, dem ist nicht so, wenn wir dann alle Zugriff auf die Apple Intelligence haben. Und erzähl mal, Jens, was gibt's denn da so? Was war dann für dich so spannende und informative Inhalte, wo du gesagt hast, Mensch, krass, wenn das so kommt, dann
geht's ab.
Mega.
Ja, ich glaube, da waren einige Sachen dabei. Ich bin jetzt erst seit 2 Jahren oder sowas Apple-Jünger, vorher Android und Windows. Performance-mäßig kommt da aber meiner Meinung nach echt nichts ran. Und ich glaube, was total spannend ist, dass das, was wir eigentlich alle erwartet haben, OpenAI-Partnerschaft steht an, und vielleicht wird Siri dann so, wie wir es uns auch damals schon vorgestellt haben, als es rausgekommen ist, und für mehr nutzbar sein als Wetter, Stoppuhr und Musik abspielen. Das wäre mal geil. Ich glaube, dieses Was ich feiern würde, ist diese Context Awareness, also dass dann wirklich der Kontext auf dem Device, vom Kalender, von E-Mails, von iMessage wahrscheinlich, das ganze Apple-Ökosystem, vielleicht sogar noch drüber hinweg, dann wirklich auch in einem smarten Siri-System genutzt werden kann. Das wäre auf jeden Fall für mich ein Gamechanger. Wie siehst du das? Was war für dich so eins der Highlights?
Eins der Highlights war tatsächlich diese also wie Siri eigentlich schon seit Jahren hätte funktionieren sollen, dass ich mit meinem Telefon rede und das hilft mir einfach auf Daten zuzugreifen und eben nicht nur eine Stoppuhr zu sein oder Musik abzuspielen. Also gerade das Thema, witzigerweise saß ich vor 2 Tagen mit einer richtig netten Person, die ich jetzt auch gleich mal grüßen will, den Thorsten. Und er hatte mir irgendwie zeigen wollen von einem Kinofilm irgendwelche Bilder und hatte dann eben ewig gesucht in seinem Feed. Und dann hat er auch gesagt, so beiläufig, Mensch, wenn das jetzt wirklich kommt, dass ich dann einfach da reinspreche und endlich zeige ich dir dann dieses Bild, was ich dir zeigen will. Währenddessen er seine tausende Fotos, die er natürlich als großer Kinovermarkter drin hat, und ich saß da ganz amüsiert daneben, hab so mein Weißwein getrunken und dachte mir so, geil, Bro, ich warte noch, kein Stress, wir haben ja Zeit. Also ich glaube, das ist natürlich was ich sehr, sehr spannend finde und sehr, 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 sehr hilfreich in der Nutzung. Was ich auch noch generell cool fand und wichtig ist natürlich das ganze KI überall drin, hast du es genannt, bei deinen Notizen. Ich finde, genauso kann man es eigentlich auch formulieren, schreiben, lesen, Korrekturen zusammenfassen. Das ist natürlich ein enormer Fortschritt und eine enorme Erleichterung im alltäglichen Gebrauch mit den Apple Devices, ja. Also, ja, das waren so meine 2 Sachen, wo ich mega sag, cool. Alles andere bin ich mal vorsichtig. Da weißt du mittlerweile, habe ich ja von dir gelernt, ich lasse mich nicht mehr so von Marketing-Infos da überzeugen, und deswegen bin ich da immer mal verhalten.
Ja, ich glaube, das muss man auch einfach sein. Wird er dann zeigen. Ich traue Apple ein bisschen mehr zu, als jetzt zum Beispiel auch bei einer Google-Präsentation. Ich habe zum Beispiel jetzt auch auf den Gemini Assistant bei meinen Drive-Sachen und Mail und so weiter Zugang. Ist nicht so geil. Deswegen, ich hoffe, dass Apple da ein bisschen besser rauskommt. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, dieses Korrekturen, Zusammenfassen, das aber so nativ in das System integriert, dass du nicht sagen musst, ich brauche jetzt die App dafür, zum Beispiel so ein Grammarly, sondern dass das alles drin ist, das wird, glaube ich, auch nochmal das ein oder andere Businessmodell wahrscheinlich kaputt machen, weil wenn du es im Mac halt überall drin hast, so ein Korrekturthema beispielsweise oder ein Umschreiben, dann brauchst du halt auch kein Grammarly mehr, was dann wahrscheinlich, glaube ich, im Premium-Feature drin ist, dass du es umschreiben kannst. Das ist bei Apple wahrscheinlich dann out of the box for free einfach da. Ich glaube, das wird nochmal krass. Mhm. Und was ich nochmal ganz spannend fand, auch den Move so ein bisschen von Apple in Richtung Sicherheit. Ich meine, die letzten Jahre war ja immer maximale Sicherheit, alles, was wichtig ist, bleibt auf dem Gerät, da kommt keiner dran, selbst nicht mit Polizeianfragen etc. Und jetzt ist ja mit dem PCC, also Private Cloud Compute, nochmal so ein bisschen der Schritt Richtung Cloud gegangen, weil ich glaube einfach, man wahrscheinlich gemerkt hat, mit dem LLM oder mit dem Sprachmodell auf dem Gerät geht zwar schon einiges, aber das ist halt irgendwann auch endlich, und dann muss halt wieder die Cloud auch vielleicht für Storage und für Rechenkapazität her. Und hier finde ich es ganz spannend. Wir hatten ja auch über die Microsoft Build Sachen gesprochen, das heißt die KI-Features von Microsoft. Mhm. Und da gab es ja diese Recall-Funktion, wo du ja quasi in deinem Betriebssystem von Microsoft in Windows dann quasi nach allem suchen kannst, was du jemals gesehen hast. Und das hat so ein bisschen Shitstorm ausgelöst, weil ja plötzlich, dann war ja Microsoft sieht dann alles, speichert alles und so weiter und so fort.
Genau.
Ja. Apple macht es halt genauso, aber wenn du dir die Aktie anguckst und generell die Response dazu, dann geht das halt, finde ich, eher in eine andere Richtung, obwohl sie, glaube ich, am Ende des Tages halt auch dasselbe machen und alles abspeichern müssen, um halt so eine Context-Awareness hinzubekommen. Und das zeigt auch mal wieder, finde ich, interessant, wie einfach eine Kommunikation und vielleicht auch, wie will ich nicht sagen, Verschleierung, aber eine andere Kommunikation vielleicht von Features nochmal dazu sorgt, dass auch sich Kurse anders entwickeln können.
Ja, aber du weißt ja auch, dass Bill Gates ja das Blut der Kinder trinkt und Tim Cook ja nicht.
Also. Gut, daran liegt es natürlich auch. Aber ansonsten, ich schwinge jetzt gerade nochmal in die Notizen rein. Bildgenerierung gibt's auch. Da hast du einen netten Kommentar reingepackt. Was ist denn das für ein Kommentar?
Ja, Also die Bildgenerierung ist halt einfach beschissen, sorry, wenn ich so sage. Also das sind halt dann wieder so Gimmicks, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ein Riesenkonzern. Ich bin Apple-Jünger ein bisschen länger als du, schon ein bisschen deutlich länger. Und ja, es ist so ein bisschen wie diese Avatare oder diese Emojis. Also es hat mich eher daran erinnert, ne? Also das hat jetzt nichts mit einer geilen Bildgenerierung zu tun. Ich kann dir jetzt, Jens, zum Geburtstag mit Apple Intelligence personalisierte Geburtstagswünsche und dann dazu ein beschissenes Bild generieren. Naja, gerade, dann schicke ich dir lieber eine beschissene Postkarte. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ich freue mich drauf auf die Postkarte.
Ja, und ja, und die ist echt. Also.
Aber die Frage ist, braucht man fotorealistische Bilder im Handy zum Generieren? Ist wahrscheinlich auch nochmal die Frage. Also es wird wahrscheinlich dann Rechenleistung ohne Ende kosten. Und am Ende
sehe ich auch so.
Brauchst du da irgendwie so ein Midjourney? Dann muss Apple vielleicht eher Midjourney kaufen, als dann irgendwie integrieren. Aber ist halt die Frage, dann hast du irggendwie, stell ich mir auch komisch vor, stell dir vor, du hast dein Device, wo ja, hast du ja vorhin auch das Beispiel genannt, du ganz viele Bilder hast mit einer Kamera, die du gemacht hast, und dann vermischt sich so dieses Foto von der Landschaft, das du gemacht hast, wo du im Urlaub warst, mit dem Foto der Landschaft, was du generiert hast, weil du das irgendwie ganz nett fandst. Stell ich mir dann auch komisch vor, weil das ist ja irgendwie schon so ein Erinnerungsstorage. Und wenn das dann irgendwie mit künstlichen Erinnerungen kombiniert wird, das finde ich auch irgendwie merkwürdig, oder?
Ja, also wie gesagt, für mich ist diese Bildgenerierung eher wie so, ich schicke dir ein Emoji mit oder ich baue meinen eigenen Apple-Avatar. Das ist halt so ein Gimmick. Das ist jetzt nichts, was jetzt für mich, das wäre eher Gimmick-Generierung, würde ich es vielleicht nennen, als gar Bildgenerierung nennen. Also deswegen, fand ich es jetzt nicht so nennenswert. Aber alles andere war natürlich sehr viele spannende Features. Das Thema Calculator und die iPad war anscheinend mindblowing.
Was war da für die Leute, die es nicht gesehen haben?
Ich habe selber nicht so ganz verstanden vom Kontext, weil ich bin ja kein Mathematiker, das heißt, ich nutze gar keinen Taschenrechner. Aber so wie ich es jetzt verstanden habe, ist jetzt auf dem iPad der Calculator so integriert, dass man eben auch mit einem Pen, also wer dieses Apple Pen ja nutzt, der ganz normal Rechenaufgaben in geschriebener Form lösen kann und sogar Graphen dann daraus zeichnen lassen kann. Alle dann direkt ausgerastet, als sie diesen Graphen gesehen haben. Zumindest habe ich das in einem Video gesehen, wie alle ausgerastet sind, die Mathematiker-Nerds. Oh, nicht dann so, okay, Bro, ist ein Graph, aber ja, verstanden. Aber wie gesagt, ich möchte da nichts Falsches sagen, weil das nicht meine Welt, die Zahlenwelt. Deswegen, ich war so, nice, Calculator. Ich so, gab's denn so nicht so? Okay, verzockt, aber ich habe den ja auch nie benutzt in meinem Alltag auf dem iPad, deswegen.
Wahrscheinlich da einfach falsche Zielgruppe. Ein kleines Feature, wo ich mich auch wirklich drauf freue, wo ich hoffe, dass sie es richtig hinbekommen, wenn du an deine Notification denkst am iPhone, dann denkt man an lange Listen und wenn man mal so einen Tag nicht aufmacht, ist ganz vergessen, einfach alles wegzuswipen. Und da wollen sie ja auch dann quasi intelligente Benachrichtigungspriorisierung mit reinbauen, also dass die quasi selber entscheidet, die Apple Intelligence, was relevant ist, was wichtig ist und was vielleicht einfach nur eine Notification von X ist, wo vielleicht gar nicht so, die nicht so wichtig ist wie ein Anruf von, keine Ahnung, Freundin, Frau, wie auch immer. Und das stelle ich mir auch cool vor, wenn die es gut hinbekommen. Aber einige Sachen, ich freue mich auf die Beta, beziehungsweise ich muss erstmal ein iPhone kaufen. Also neues, das Traurige ist ja, Apple, also die Mac-Geräte oder die MacBooks und iMacs etc., da bist du, glaube ich, mit dem M1-Prozessor schon dabei, aber du kannst erst ab dem iPhone 15 Pro die AI-Funktion von Apple nutzen. Okay, anhand der...
Ja.
Wir haben leider keinen Videopodcast, aber Max hat mich gerade gefreut. Das heißt, du hast das iPhone 15 Pro? Ah, okay. Ja, okay, dann ich habe
nur. Aber auch nur wegen meinem Handyvertrag.
Ja. Das heißt wahrscheinlich auch nochmal eine schöne Upsell-Strategie, wenn das dann ausgerollt wird und du überall die Videos siehst, boah, ist so geil, dann wird, glaube ich, Apple da nochmal einiges am iPhone-Umsatz schrauben.
Ja, und dann noch die Brille oben drauf schnalzen.
Ja. Ja, das wird auch spannend, wie dann auch AI oder Apple Intelligence dann vielleicht auch in die Vision Pro integriert werden könnte. Let's see. Also coole Sache von Apple auf jeden Fall. Ich bin gespannt, haben sie, finde ich, marketingmäßig gut hinbekommen. Ich fand den Parcours-Move am Anfang des Videos durch das Treppenhaus auch für mich persönlich spannender als den komischen DJ bei der Google I/O. Aber da habe ich schon gemerkt, das ist Geschmackssache.
Ja. Ich habe aber noch ein Thema vielleicht dazu, ja, weil überleitend zum Thema Apple habe ich noch ein Thema Angst. Elon Musk hat Angst vor Apple. Vielleicht das noch kurz erwähnen, um das Thema News abzuschließen. Naja, weil ich glaube, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es Lifetime, hat er angefangen rumzutweeten oder rumzuexen und hat eben dann direkt gesagt, ja, alle Apple-Geräte werden bei mir eingesperrt oder verbannt für meine Mitarbeitenden. Er hat Angst, dass durch die Partnerschaft von eben Apple und ChatGPT da eben sensible Nutzerdaten aus den Betriebssystemsebenen rausgezogen werden könnte. Er will es dann in so Käfigen lagern und um die Datenübertragung zu verhindern und so weiter und so fort. Ich so, wow, krass, ja, klingt logisch eigentlich. Ja, würde ich jetzt auch tun, wenn ich er wäre, wenn ich dann so weitergelesen habe und dachte so, hey, Moment mal. Er hat ja auch gedacht, dass die fälschlicherweise einfach random Zugriff durch die ChatGPT bzw. OpenAI-Kooperation einfach random auf jedes Apple-Gerät haben. Hat schon so ein bisschen was Kurzzeitiges gehabt von diesen Verschwörungstheoretikern, die denken, dass Tauben auch von der Regierung sind. Du weißt, was ich meine. Die überall mithören. So, ich war so, okay. Deswegen, hier Apple sagt wieder Thema Fokussierung und Datenschutz und Privatsphäre bei der KI-Integration. Am Ende wissen wir es alle nicht, sind wir jetzt mal ehrlich. Ich bin keine KI-Datenschutzexperte. Ich glaube, wir werden sicherlich hier noch einen Datenschutzexperten oder Expertin zuziehen. Wir haben ja unseren KI-Experten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Datenschutz genauso sein mega wichtiges Thema. Also du so, nein, okay. Nein. Ja, dann finden wir noch jemanden. Es kann sich auch irgendjemand gerne bei uns bewerben und von unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja schon einen Forensiker, den werden wir bald auch nochmal bei irgendeiner Update-Folge zuziehen, wenn wieder Sam Altman sein Körper irgendwo in die Öffentlichkeit bewegt und irgendwas sagt. Aber anyway, Musk hat Angst vor Apple, hat großen Aufschrei gemacht und hat aber selber gar nicht verstanden, wie die Kooperation von OpenAI und Apple ist. Fand ich immer ganz amüsant.
Ich glaube, was da aber auch noch ein bisschen mit zusammenhängt, ist einfach auch die Rolle von Elon Musk in dieser ganzen OpenAI-Geschichte, wo er vielleicht auch,
genau, ja,
vielleicht auch gerne mit dabei noch wäre. Aber klar, am Ende des Tages, wie du sagst, das wissen wir eh nicht, was für Daten irgendwo hinfliegen. Ich finde die Kooperation von Apple und OpenAI sehr, sehr spannend, weil natürlich da unglaublich viele hochwertige Daten entstehen, die theoretisch, ja, zum Training benutzt werden können. Und ich meine, das gibt's ja immer mal wieder irgendwie die Meldung, dass OpenAI und andere Anbieter die Sorge haben, dass die Trainingsdaten ausgehen. Und wenn du natürlich in die iPhones dieser Welt integriert bist, dann hast du natürlich erstmal sehr hochwertige, sehr unique, sehr einzigartige Trainingsdaten. Und weiß nicht, vielleicht wird da auch mal ein Businessmodell draus gemacht, dass dann, weiß nicht, die Apple iCloud günstiger ist, wenn du sagst, die Trainingsdaten können mitgezogen werden. Oder du kriegst ein neues iPhone, wenn du sagst, du optest ein. I don't know. Aber das ist natürlich ein Fuß, den OpenAI da, finde ich, in der Tür hat, der schon krass ist. Hätte ich auch nicht gedacht, weil am Ende des Tages, ich meine, OpenAI gehört zwar nicht Microsoft, aber Microsoft hat einen großen Batzen dran. Also irgendwie ist Apple Apple und Microsoft irgendwie ein ganzes Stück für mich im Kopf näher gerutscht, als sie vorher waren. Hätte ich auch nicht so gedacht.
Ja, aber es ist immer wieder faszinierend, wie du im Endeffekt Use Cases für große Konzerne schaffst. Also für alle, die da draußen das Thema KI-Fortbildung weiter wissen wollen, mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung für dein neues Projekt. Jens, dein Projekt heißt ja Snipkey, wenn ich, glaube ich, gar nicht mal auf mich falsch erinnere. Erzähl mal den unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was du Spannendes wieder mal gemacht hast. Vielleicht noch kurz, bevor wir wieder zum Thema Datenschutz und langweilige Sachen wechseln.
Genau. Ganz, ganz kurz. Ich glaube, das Thema KI und auch generell generative KI ist unglaublich dynamisch, unglaublich schnell. Und da bauen wir gerade eine Plattform, die gerade in der Beta ist, noch sehr, sehr früh, auch mit einer coolen kleinen Community drumherum, die einfach fokussiert ist auf kurze Inhalte zu Use Cases, zu Tools, zu aktuellen Themen. Das heißt, wir wollen nicht den Weg gehen, 80 Stunden ChatGPT-Kurs, sondern ich habe einfach über die letzten 90 Workshops und Vorträge gemerkt, das Wissen ist so unterschiedlich und da bringt es dir nichts, wenn du irgendwie einen 80-Stunden-Kurs hast und dann suchst du dir die 20 Minuten raus, die dich weiterbringen, sondern manchmal sind es kleine Impulse. Wir haben 5 bis maximal 15 Minuten Videos, die es jeden Tag gibt, also jeden Tag 2 Videos, aktueller Stand, mit coolen Use Cases aus allen Bereichen, zu neuen Tools, zu technischen Sachen aus verschiedenen Leveln für Anfänger, für Experten, alles was dabei. Und da sind wir gerade in der Beta dabei und wachsen fleißig, kriegen gutes Feedback und freuen uns dann hoffentlich im Juli, so ist der Plan, dann die neue bzw. finale Version zu launchen. Deswegen, also cool. Mal gucken, was das so wird. Da bin ich auch, müssen wir auch
ich hab schon.
Max, brauche auf jeden Fall auch nochmal dein Expertenfeedback dazu.
Aber lass uns mal, ja,
wir wollen keine Werbeshow draus machen.
Wir sind keine Werbeshow, aber wir werden auf jeden Fall vielleicht das Snipki Learning der Woche mit integrieren. Abschließend dazu habe ich noch was Spannendes mitgebracht, und zwar das Thema Data Training von Meta.
Okay.
Wir wissen ja alle nach Cambridge Analytica und Co., dass natürlich Meta und generell Mark Zuckerberg da schon sehr beäugt werden. Zu Recht auch. Und jetzt kam da nochmal was raus, und zwar haben wir in unseren anderen Update-Folgen, oder Jens und wir zwei reden ja oft immer KI-Lösungen und Meta-AI, haben wir auch schon getestet mit VPN und Co. Jetzt ist das Thema, wie wird das Datenmodell trainiert? Und aufgrund, oder zum Glück, muss man mal sagen, von unserem DSGVO-Recht können wir Meta-Userinnen und User eben Nutzung von unseren Daten widersprechen. Wir werden euch auch hier so in dem Podcast auch so eine kleine Guideline schreiben. Wie könnt ihr dann, wenn das zum Zeitpunkt X weiter ausgerollt wird, auch ein Widerspruchsrecht darauf habt. Ist super einfach. Kannst die Chronik öffnen, Einstellungen, Datenschutzrichtlinien, Widerspruchsrecht. Und was passiert da im Endeffekt? Ähnlich wie OpenAI auch, ja, das Internet gecrawlt hat, crawlt natürlich Meta die Social Media Plattformen, die sie anbieten, dass deren Haus- und Hofgeschäft ist. Und der schöne, kleine, aber feine Unterschied ist, dass in Deutschland oder wir in Europa generell, Deutschland vor allen Dingen, wir da die Möglichkeit haben, eben zu widersprechen. Wir werden darauf aufgeklärt, hey, es passiert, sag mal zu. Viele werden vielleicht auch einfach zusagen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. Ist ja wurscht. Aber in USA haben Meta die Leute gar nicht drüber informiert. Das war dann so random irgendwie. Und dementsprechend fand ich hier auch einfach mal das Thema. Man kann sozusagen auch bei Instagram die Einstellungen, eben diese Aktivitäten außerhalb von Meta verwalten, gibt's das. Man kann es aber rückwirkend nicht mehr irgendwie ändern anscheinend. Das hat in den USA so ein bisschen dazu geführt, als wir wissen, bei den Amis ist es ja Wumpe irgendwie. Dementsprechend fand ich das ganz charmant, in meiner Meta-Bubble mal wieder zu sehen, dass Meta schon irgendwie auch gelernt hat, zumindest in der EU oder in Deutschland, da ein bisschen vorsichtiger zu sein im Vergleich zu den USA. Aber wir werden euch hier eine kleine Anleitung geben, wie ihr, wenn das sozusagen euch auch betrifft, wie ihr dann sozusagen da schön widersprechen könnt. Wir wollen ja nicht, dass eure Daten zum Training verwendet werden.
Aber genau. Ist auch schön mal zu sehen, dass auch das ganze Thema DSGVO oder ein bisschen GDPR dann auch in dem Sinne was Gutes hat. Ich glaube, das wird wahrscheinlich für viele auch, also für mich, ich meine, nutzt mittlerweile Meta eigentlich gar nicht mehr, aber ich hätte es so auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, also es ist natürlich logisch, dass Meta da mit den Daten ein sehr großes und wertvolles Asset hat und so viele GPUs, die sie gerade fleißig im Kaufen sind, kann ja schön verarbeitet werden. Deswegen sehr cooler Hinweis für alle Beteiligten, alle Zuhörenden, die auf Meta unterwegs sind, packen wir in die Shownotes, ne?
Das ist ja normal, ne?
Ja, mein spannendes Lieblingsthema, generative KI in Marketing und Kreation, deswegen natürlich das Thema Video. Yeah, Video. Jens ist ja der Runway-Nerd. Hurra, hurra, hurra. und zwar haben wir das Thema, wenn ihr es vielleicht mitbekommen habt, natürlich, wenn ihr Jens folgt, wisst ihr das. Das Thema Luma ist gerade in aller Munde und hat jetzt auch mein LinkedIn-Feed wieder komplett vollgespült. Und hast du es getestet, Jens?
Ja, genau. Also für alle, die nicht wissen, was Luma ist. Luma ist eigentlich eine Company aus den Staaten, die vor allen Dingen 3D und im 3D-Bereich relativ stark ist. Das heißt, die hatten ja schon Genie, das fand ich schon ganz geil, wo du aus Text 3D-Objekte machen kannst und die dann auch herunterladen kannst. Sehr, sehr smart und wahrscheinlich auch einiges an Trainingsdaten, die da noch genutzt werden. Und die sind jetzt vor ein paar Tagen mit der Dream Machine an den Start gegangen. Und die Dream Machine ist quasi, ja, eigentlich das wie, es fühlt sich so ein bisschen wie eine vielleicht Light-Version von Sora an. Also das Video-Modell von OpenAI. Ich finde es persönlich, wenn man das mal so auf dem Markt platziert, anschaut, schon noch mal eine Ecke stärker als Runway, was gerade das stärkste Modell von Runway angeht, also Gen 2. Das heißt, wir haben hier jetzt ein Tool, was relativ nah an Sora rankommt von der Qualität her, die wir kennen. Aber es ist halt nutzbar. Ich meine, Sora wurde jetzt vor einer Weile angekündigt, das ist schon eine ganze Ecke her. Bisher durften es so ein paar ausgewählte Studios mal nutzen. Aber das ist jetzt auch, das war es dann auch. Und jetzt haben wir mit der Dream Machine von Luma jetzt plötzlich ein Tool, was nochmal Bewegung, finde ich, wesentlich klarer darstellt, ein kostenloses Paket hat, mit einer limitierten Anzahl von Videos. Gerade extrem hart überlastet ist. Das heißt, alle, die es jetzt ausprobieren wollen, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts, ein paar Stunden Wartezeit muss man mitbringen, weil einfach die Warteschlange so lang ist. Ich glaube, die sind da hart in die Knie gegangen. Aber wir können was nutzen. Also ich finde es geil. Ich finde es nochmal eine ganze Ecke besser. Und ich habe auch mal ein paar Sora-Prompts quasi mit reingegeben, die OpenAI da gezeigt hatte. Und muss schon sagen, also es ist noch kein Kinofilm, es ist jetzt noch keine perfekte Ad-Copy mit dem Produkt oder keine perfekte Creative mit dem Produkt, was du hast. Aber was Bewegung angeht, teilweise auch dieses klassische Menschen, die irgendwas tun, die irgendwas essen oder sowas, funktioniert schon echt gut. Was hast du denn mittlerweile oder was hast du mal getestet mit Dream Machine?
Dream Machine makes my dream make come true. Nein. Ich habe natürlich Piraten, als Piraten gelabelter Piratenmensch, habe ich natürlich Pirates Dancing for a Rave in Paris, war also eins meiner ersten Prompts. Da war ich schon so, ja, aber umso mehr ich dann reingepromptet habe, war ich schon auch schon eher positiv überrascht. Ich glaube, mein Anspruch ist halt immer hoch, was Video betrifft, und ich glaube, ich muss mich auch muss auch mal den technischen Hintergrund im Blick haben, was da schon möglich ist, weil im Vergleich zu Sora, wo ich einfach eine geile, auch hier wieder geile Marketing-Demos bekomme und dann 3-4 Testing-Videos von den Studios habe, die es eben getestet haben, die dann doch dahingehend erklärt haben, naja Leute, ist schon geil, aber hier mal Adobe Premiere-Paket sozusagen hier und da, bis wir das alles fertig gedödelt haben, ist es auf jeden Fall nicht so einfach, wie es eben in der Demo ausschaut in dem Video. Deswegen also erstmal ganz großen Applaus für die Luma Dream Machine, weil es ist einfach für jeden zugänglich, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich halt richtig geil und mega spannend. Ich freue mich einfach, was da kommt.
Genau, noch ein Punkt zu Luma, weil ich gerade auch so ein bisschen durch die endlich mal durchgerenderten Sachen von mir mal reingeguckt habe. Und was ich hier auch spannend finde, wir haben ja bei Runway oder bei den KI-Modellen, die wir aktuell haben, da hast du so ein bisschen Kamerafahrt. Das heißt, du kannst so ein bisschen drumherum, ein bisschen hoch, runter. So, es ist ganz nett. Aber ich habe teilweise, da wir bei Luma nicht nur Text zu Video machen können, sondern auch Bild zu Video, habe ich auch ein paar Bilder hochgeladen, einfach irgendwelche Mid-Journey-Bilder. Und hier ist es so, hier packt das Modell wirklich noch viel Räumlichkeit mit dazu. Ich habe zum Beispiel ein Bild von einem Roboter, der links in einem Raum steht, reingepackt. Und der Roboter bewegt sich nicht nur, sondern die Kamera zieht quasi weiter und erstellt nochmal den Raum mit weiter. Und das aber in einer sehr, sehr, sehr guten Qualität. Plus, auf dem Bild ist Text und der Text bleibt sogar bestehen. Er wird ein bisschen blurry, aber er wird nicht komplett zerlegt. Also hier schon echt ein krasses Modell. Also wie du gerade schon sagtest, Hut ab, finde ich geil. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich fand die 3D-Option von Luma ziemlich gut. Und ich bin jetzt gespannt, wann Sora kommt. Und die müssen jetzt abliefern, glaube ich, oder?
Also ich glaube, die müssen abliefern. Und ich finde auch das Thema einfach richtig geil, weil am Ende werde ich jetzt die nächsten paar Wochen nur damit wieder rumdödeln. Ich sehe mich schon wie bei Midjourney. Und hab's eh schon bei mir ins Team schon integriert. Alle so, hey, hier, schaut euch das mal an. Unbedingt an meine Videoabteilung. Und die so, ja, geil. Ich persönlich freue mich, was noch kommt. Ich glaube, es ist einfach für uns Kreative immer was wir super integrieren können in ein neues Werkzeug, in unserem Werkzeugschubladkasten, den wir rausziehen und am Aufziehen und dann eben unsere Werkzeuge rausholen. Das war für mich so ein bisschen das Thema. Und ich finde das Interessanteste, jetzt hätte schon was wieder spannend gesagt, ich schwör's dir, wenn wir das mal machen, wir machen das mal zu Karneval, du bist ja so ein Kölner, oder?
Ja, yeah,
deswegen machen wir es zu Karneval, machen wir auf jeden Fall die Update-Folge dann, wo wir dann immer einen Stammball trinken müssen, wenn wir spannend sagen, da sind wir am Ende echt blau. kurzer Ausflug, aber weil das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, das Richtige. Bei Runway, eine für mich böse gesagt ist, ist eine Mini-Animation, okay? Das ist für mich eigentlich kein Movie, also keine große Bewegtbildsequenz. Mhm. Und das ist bei Dream Machine schon so, dass es wirklich eine deutliche längere Bewegtbildsequenz ist und die KI es schafft, im Hintergrund Dinge zu erstellen, die dann doch irgendwie cineastisch dazu passen. Und das fand ich, für das, dass es kostenlos ist, zumindest Login mit Google, ich habe mich mit Google angemeldet, fand ich schon, war schon Wow-Effekt. Ja, also ich saß dann schon da und dachte so, krass, so out of nowhere auf einmal kommen. Die haben keine Demo, keine Präse, kein Boah, wir sind so krass und wir machen das jetzt hier, sondern bam.
Das ist auch der Punkt, denn nicht so, wir announcen jetzt irgendwie, Dream Machine kommt und dann hier sind ein paar Demo-Videos, sondern das finde ich auch stark.
Genau.
Sondern auf, ja, hier einloggen und nutzen. Viel Spaß. Das ist schon ziemlich krass. Was ja die Tage davor auch nochmal ganz interessant war, dass in China auch was entstanden ist. Also ich glaube, wir kriegen immer relativ wenig mit, was da auch in Asien passiert. Aber von einem größeren Social-Media-Netzwerk in China kam Kling heraus. Ähnlich wie auch jetzt die Dream Machine. Man hätte gesagt, vielleicht ist die Dream Machine sogar noch ein bisschen stärker. Aber hier war auch plötzlich ein KI-Modell draußen aus China, was Richtung Sora geht, was gerade auch war wegen dem Bezug zum Social-Media-Netzwerk Essensanimationen, also von Leuten, die irgendwas essen und trinken, sehr gut darstellen konnte und auch schon recht sauber gemacht hat. Da habe ich mir auch extra die App runtergeladen, auf Chinesisch, habe mich angemeldet für die Warteliste und bin, glaube ich, auf Position, warte, ich kann mal gerade gucken, 71.213. Also von daher, ich glaube, bis ich da dran bin, ist die Dream Machine wahrscheinlich schon mal ein bisschen performanter. Also das heißt, hier passiert viel. Und ich glaube, ich wünsche mir, dass Runway auch mal wieder was von sich hören lässt und vielleicht dann jetzt Gen 3 kommt, wo sie jetzt merken, okay, wir müssen jetzt hier ein bisschen was machen. Fände ich mal cool, weil ich meine, die haben gut Funding bekommen, ich glaube 100 Millionen von Google. Da steckt bestimmt was drin. Wäre so meine Idee.
Aber vielleicht kommt hier die große Marketingpräsentation von Google und alles wird zerstört. Ja. Ich weiß, du bist ja der große Runway-Fanboy schon seit Tag 1. Deswegen, hallo Runway, wenn ihr das hört, Jens wünscht sich das. Also, macht es gefälligst jetzt mal.
Das wäre cool. Aber um das Videothema so ein bisschen abzuschließen, du bist jetzt von uns beiden ja auch der Kreative, der auch was mit Bewegtbild macht.
Wow.
Ja, muss man ja fairerweise sagen. Ich bin ja eher so der Techie und der Nerd. Würdest du sagen, wir kommen jetzt mit der Dream Machine an einem Punkt schon, wo du als Kreativer den Output schon in einem gewissen Rahmen nutzen kannst? Weil bisher war es ja bei Runway und bei allen anderen Tools so, ist ganz nett, wie du schon sagtest, ist eine nette Animation von einem Bild oder von einer bestimmten Szene, aber es hat noch keine Szene, so wirklich keine Filmszene oder Clip-Szene. Mhm. Das ist ja jetzt mit der Dream Machine ein bisschen anders. Ist das jetzt was, wo du sagst, boah, da könnte man schon was, irgendwie B-Roll-Material oder sowas schon mit nutzen? Oder glaubst du, das ist noch so, boah, nee, eigentlich immer noch Spielerei?
Also ich glaube schon, dass das vor allem durch die freie Zugänglichkeit sehr viel Content jetzt auf den Social-Media-Kanälen erscheinen wird und es dann eine Content-Flut geben wird. Ob das dann letztendlich in dem Zustand schon für diesen B-Roll-cineastischen Material oder für große Werbeagenturen und Kreativagenturen dann auch super smart genutzt werden kann, weiß ich nicht. Ich werde es direkt mal probieren und werde es im Use-Case in den nächsten 2-3 Wochen wahrscheinlich dann einfach mal vorstellen. Ich habe jetzt schon 1-2 Kunden im Kopf, denen wir das einfach mal andrehen. Gerade wenn sie eben so Content-Probleme haben, was Bewegtbild betrifft, ob man da nicht irgendwie durch Foto eben vielleicht dann B-Roll-Material dazuschneiden kann Und ich glaube, dass das einfach die Zugänglichkeit dazu führt, dass wir einfach mehr diesen Content sehen werden. Auch viele Kreative aus unterschiedlichen Bereichen damit rumspielen werden. Und ich glaube, wir hatten es in der letzten Folge vor Kevin ja, dass das Thema George Lucas, das ja, glaube ich, auch gesagt hat, dass er krass an AI glaubt. Das heißt, ich glaube schon, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr die ersten Kinofilme wahrscheinlich haben werden, bei denen wir irgendwie B-Roll, AI-B-Roll irgendwie haben werden. Mhm. Ich lehne mich jetzt mal weit raus. Die Kinokollegen, mit denen ich ja mittlerweile zu allen Ehren auch arbeiten darf, hoffentlich erschlagen die mich jetzt nicht, wenn ich irgendwas sage. Aber das ist mal meine These, die ich jetzt mal reinlege.
Ja, solange du jetzt nur sagst, nur B-Roll-Material und wir sehen nicht nächstes Jahr den ersten kompletten KI-Kinofilm. Aber ich glaube, es ist nur ein Stil. Ich glaube, wir sehen ja viel auf Social Media, also auch gerade in unserer LinkedIn-Bubble, extrem viele erste, finde ich, sehr kreative Ideen auch schon, die mit Luma Labs da umgesetzt wurden. Und da ist das ist vielleicht sogar ein neuer Stil, der einfach entsteht, dass man sagt, das ist halt einfach eine Art, bis es irgendwie dann wirklich B-Roll-Material fähig ist. Vielleicht sieht man auch irgendwie erste Werbespots, die dann genau mit dieser Thematik, mit dem.
Also, ich glaube, sorry, wenn ich da reinspringe, ich glaube, wenn du es jetzt aus der Kreativen Seite sagst, wäre es vermutlich für Musikvideos oder jo, für so Psychedelic-Videos, DJs, Boiler Rooms dieser Welt, als Animationen im Hintergrund für den DJ-Show. Tatsächlich super zu machen, glaube ich, weil da ist es egal, ob der Mann drei Hände hat oder drei Finger hat oder 10 Finger an einer Hand, da ist eher der Mut entscheidend. Stimmt. Und diesen Mut kann ich schon gut beeinflussen. Und ich glaube, das wird sich dahingehend auch noch weiterentwickeln, wie die Prompting-Thematik bei Midjourney, dass du die Bild-Styles halt sehr verändern kannst. Und ich glaube, in die Richtung wird es sehr, 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 sehr spannend, um sozusagen in unserem Wortgebrauch zu bleiben. Aber Video ist einfach wild, was jetzt schon geht in der Kürze der Zeit. Und ich hatte, glaube ich, mal vor einem halben Jahr, ja, war das vor einem halben Jahr? Nee, halbes Jahr ist immer so lang. Das war wahrscheinlich vor 3 Monaten, aber es fühlt sich auf jeden Fall halb. Mit dem Sora-Thema mit Links hatte ich gepostet. Also ich habe so ein Splitstream gemacht, Links war das Video mit wie heißt Will Smith, der mit AI generiert die Nudeln isst in schlechter Version und dann daneben diesen Demo-Version von Sora sozusagen, was dann wiederum, um es abzuschließen, Smart Will Smith ja als Marketing-Gag mal verwendet hat, dass er dann wirklich selber Nudeln gegessen hat, das TikTok-Video. Ja, war so witzig. Das muss man schon einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen, wie schnell das geht. Ich glaube, die große Angst aller Kreativschaffenden ist natürlich, dass die Filme aus der Dose die Jobs klauen, um im South Park Jargon zu bleiben. They took their jobs und am Ende, ich finde es halt, wie gesagt, das Werkzeug. Aktuell, glaube ich, ist es noch nicht so von der Qualität her, aber hey, let's see. Im Herbst reden wir drüber und lachen drüber, dass wir halt gesagt haben, es dauert noch ewig. Ja. Für uns ist ja immer ewig, die Begrifflichkeit, das Adjektiv ewig ist ja für uns zwei vermutlich komplett verrückt, wenn du mit einem anderen Menschen redest, dann ist halt für uns ewig schon so 2 Wochen und für den ist ewig so 2 Jahre.
Wenn ich irgendwie über vorherige Entwicklungen spreche, finde ich es mittlerweile unglaublich schwierig, da einen Zeitstempel dran zu setzen. Also ich kann, wenn ich jetzt sage, wir haben über Sora geredet, ist es für mich eigentlich schon gefühlt lange her, weil einfach so viel danach noch kam, was irgendwie in diesen Bereich mit reingerutscht ist. Und deswegen könnte es gefühlt auch entweder 2 Monate alt oder 8 Monate alt sein. Das verschwimmt, finde ich, gerade bei dem Bereich total diese zeitliche Dimension für mich jedenfalls. Und das ist crazy. Ich habe noch letzter Punkt zum Thema Video. Ich glaube, da müssen wir weiterspringen. Ich glaube, wo ich mich, glaube ich, drauf freue, ist bei Luma, wenn sie die Integration und die Features, die ja auch Tools wie Runway beispielsweise schon vorgelegt haben, sprich Kontrolle oder auch mit Pixarverse, mit Kamerafahrten, mit Kontrolle über wie viel Movement drin ist, wenn das jetzt noch in Luma reinkommt, ich glaube, dann wird's richtig spaßig. Und natürlich dann performant, dass wir nicht wieder eine Stunde auf ein Video warten müssen. Dann wird es richtig Spaß machen und dann sehe ich auch schon den ersten Film von mir auf LinkedIn. Mal gucken.
Ja, du, der Jens, du hast jetzt mal wie gesagt, noch die Updates der Woche dabei. Würde ich dich einfach mal bitten, weil ich tatsächlich aus ein bisschen familiären Gründen leider aktuell gerade nicht dazugekommen bin. Deswegen, was hast denn du heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen alles mit dabei, damit wir sie nicht wieder erschlagen?
Ich spring mal schnell durch. Natürlich, die Fokusthemen hatten wir gerade schon besprochen, aber so ein paar Sachen, die ich ganz interessant fand, wo wahrscheinlich sich auch noch mal ein bisschen was entwickeln wird. Das erste, Microsoft hat angekündigt, den GPT-Builder für das kommerziell nutzbare Copilot-Programm, also das, was jeder von uns kaufen kann für, glaube ich, irgendwie 20 im Monat, dass der GPT-Builder da abgeschafft werden soll und die GPTs da nicht mehr in den Copilot-Kosmos da drin sind. Wahrscheinlich eher nochmal ein Enterprise-Thema. Und da hoffe ich einfach, ich bin großer GPT-Fan, also beziehungsweise Custom-GPTs, dass der OpenAI sich daran hält und das in ChatGPT bestehen bleibt. Können wir vorstellen, dass es für Microsoft einfach nicht so passt, gerade ins Portfolio. Vielleicht der typische Copilot-Benutzer jetzt auch keinen GPT baut, weil er einfach sich einfach auf den Copilot in seinen Apps von Microsoft verlässt. Fand ich spannend. Ich hoffe, dass OpenAI da nicht ähnlich mitzieht. Ich glaube, bei X habe ich auch gesehen, gab es auch ein Statement von einem Entwickler von OpenAI, der meinte, nee, wir investieren da ja noch Zeit und Geld rein. Von daher habe ich mir die Hoffnung, dass das noch bleibt. Zweites Update, was ich noch mitgebracht habe, unsere zwei Lieblingstools Suno und Udio, um KI-Musik zu generieren, haben jetzt endlich beide das Feature nachgezogen. Udio war ein bisschen schneller, Suno hat es vorher angekündigt, Udio hat es released. Die Funktion, Musik oder Audiomaterial mit in den KI-Prompt mit reinzupacken. Das heißt, wir können jetzt bei Udio sowie auch bei Suno ein Audiostück, das kann ein Geräusch sein, das kann ein Rhythmus sein, das kann auch was selber Eingespieltes sein, wenn man Gitarre spielen kann, irgendwie musikalisch unterwegs ist, Blockflöte, I don't know. Und dann kann man das mit dem Prompt kombinieren. Das heißt, bleiben wir beim schönen Beispiel Blockflöte. Ich flöte irgendwie einen Beat oder einen Rhythmus und kann dann sagen, im Prompt mach mal bitte einen Metal-Song draus. So, ist mit Blockflöte relativ schwierig. Kann ich aber jetzt mit Suno und Udio machen. Ich habe beides mal probiert. Udio finde ich aktuell noch stärker, was dann die Verlässlichkeit auf den grundsätzlichen Beat angeht und auch so die Features drumherum. Aber ich finde es schön, dass Suno jetzt auch nachgezogen hat. Hast du das Feature mal probiert, das Upload-Audio?
Ja, ich habe tatsächlich so meine Kinder klatschen lassen und habe daraus auch einen Hip-Hop-Song gemacht und es war gar nicht mal so schlecht. Ich bin natürlich eher Suno-Nutzer und habe es dementsprechend da probiert und finde einfach auch da wiederum ähnlich, wir waren ja vorhin gerade bei Video, auch da, was das Thema Audio betrifft, es ist schon einfach echt wild, was wie schnell das geht und was man da alles machen kann. Ey, ich weiß nicht, wir als Kreative oder auch Nerd-Kreative, das ist schon echt einfach so richtig nice, weil du einfach so viel Sachen machen kannst.
Ich glaube, wir gewöhnen uns halt super schnell daran. Wenn wir jetzt uns vorstellen, das erzähle ich auch in allen Vorträgen und Workshops und immer so, wenn wir überlegen, dass wir jetzt aus dem Text, den wir uns irgendwie ausdenken, einen Song generieren, der so im Radio spielen kann, was das für eine Arbeit war vor solchen Tools, sowas zu bauen, es ist unglaublich, was da jetzt auch in der Qualität rauskommt. Und ich glaube, voll, da werden wahrscheinlich die beiden Tools auch noch mit neuen Funktionen um die Ecke kommen. Ich springe mal weiter, damit wir hier nicht zu lange in der...
Ja, spring weiter, weil ich sehe gerade auch mein Hotspot hat gerade, also ich bin nämlich nicht im Starlink drin, weil die anderen waren irgendwie im Call und mussten, ich konnte nicht rein. Ich habe hier meinen Hotspot vom iPhone, noch 7%, deswegen spring mal weiter.
Ich spring mal weiter, genau. ChatGPT, in der App gibt es eine neue Funktion. In den Settings gibt es die Funktion Hintergrundgeräusche zuhören. Und das ist auch so ein bisschen Richtung Siri der Zukunft vielleicht dann. Und zwar, wenn ihr die Funktion aktiviert, dann könnt ihr auch in eurem Handy in andere Apps reinspringen und trotzdem diese Ich spreche mit ChatGPT-Funktion beibehalten. Das ist ganz cool, wenn man jetzt beispielsweise irgendwas wissen möchte und man springt in eine Google-Suche rein auf eine Webseite und sagt, ChatGPT, was ist denn das da gerade, was ich da gerade lese oder das und das und habe da eine Frage zu. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ich mir auch das Siri dann der Zukunft vorstelle. Und das kann man jetzt schon aktivieren in den Settings, darf man aber halt nicht vergessen, da kann halt OpenAI dann halt öfters auch oder mehr vielleicht auch mithören. Und man muss es aktiv verändern oder beziehungsweise abstellen, sonst auf Wiedersehen, was das angeht. Beziehungsweise dann kriegt OpenAI nochmal einiges an Input mit, was man vielleicht nicht unbedingt sagen möchte. Zwei Sachen noch aus dem Bildbereich, Stable Diffusion 3 Medium, da ist quasi jetzt die Open Source Version veröffentlicht worden vor ein paar Tagen auf Hugging Face und auf Fell etc., auf Plattformen, die solche Modelle hosten, gibt es jetzt auch schon eine Demo. Stable Diffusion 3 ist, finde ich, ganz solide, hat nochmal einen stärkeren Fokus auf Textgenerierung in Bildern, hat in den ersten Tests bei mir ganz gut abgeschnitten. Finde ich schön, dass Stable Diffusion da auch nochmal von sich was hören lässt und da auch weitergeht. Zweites Thema, und das wäre es dann auch mit meinem kleinen Update diese Woche. Midjourney hat eine Art Personalisierung vom eigenen Modell rausgebracht. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll. Und zwar kannst du, wenn du mehr als 200 Ratings hast, also Bilder bewertet hast, das kannst du ja bei Midjourney auch, um das Modell zu verbessern, dann lernt quasi Midjourney anhand deiner Bewertung, welchen Stil du wahrscheinlich mehr magst. Und damit kannst du quasi dein komplettes Midjourney-Modell auf deine Vorlieben anpassen und kannst dann über einen Parameter --p, also --p, dann in dem Bild deinen einzigartigen Code rausbekommen, wo du dann quasi Midjourney-Bilder mehr in deinem Stil machen kannst. Ist noch irgendwie so ein bisschen, Idee ist cool, weiß aber noch nicht, was ich davon halten soll. Mal gucken.
Gimmick.
Oder ein erster Schritt für noch mehr Personalisierung, dass du halt wirklich auch nochmal verschiedene Stile anpassen kannst. Vielleicht kannst du ja dann auch, wenn du sagst, du bist jetzt hier irgendwie der große Midjourney-Künstler und deine Bilder sind immer so geil, dann kannst du deinen Code verteilen oder verkaufen und sagen, hier, in meinem Code kriegst du meinen Stil hin. Auch das könnte möglichst sein.
Genau. Ja, das war's wieder von dir. Auch vor allen Dingen auch wieder zwei kostenlose Beratungs-Use-Cases, wo normalerweise ein Roland Berger oder McKinsey-Berater Tausende von Euros nimmt. Midjourney, wenn ihr das gehört habt, hört an, das, was Jens sagt. Danke, Jens, auf jeden Fall wieder viel gelernt, guter Überblick. Und ich würde sagen, wir gehen zur letzten kleinen Rubrik, bevor es wieder zum Ende kommt.
Bevor dein Akku ist.
Und bevor mein Akku ausgeht, ich sitze hier in Italien und dementsprechend würde ich sagen, switchen wir kurz zu unserem Use Case der Woche.
Use Case der Woche.
Also, Use Case der Woche von mir. 3D.ai, ich hab's richtig ausgesprochen, fand ich ganz witzig, warum 3D-Modelle zu entwickeln aus Bildern, ist immer so ein bisschen ein Thema gewesen. Ja, jetzt wenn die 3D-Animateure sagen, ja, das ist aber qualitativ noch nicht so, ja, schon, real talk, alles gut. Für uns selber in der Agentur ganz interessant, bei mehreren Kunden im Einsatz, bei dem wir keine 3D-Modelle bekommen haben, bei dem aber der Kunde zum Beispiel in dem Fall Wayfair Möbelprodukte, sehr viele statische 2D-Bilder hat und wir haben unbedingt von dieser Couch mal ein 3D-Bild gebraucht, um es dann wiederum in eine Story-Grafik oder in andere Content-Pieces einzubauen und ein bisschen damit zu spielen, in GIFs und Co. Also ist das für mich sozusagen das beste 3D Generierungstool, wenn es so einfache Use-Cases gibt. Und hat uns tatsächlich sehr viel Zeit gespart, weil wir da recht schnell kreative Content-Pieces bauen konnten für Social. Das ist so mein 2D-3D-Use-Case der Woche von meiner Seite. Jens, was hast du?
Mega, ich glaube 3D finde ich auch spannend. Erst vorgestern noch ein Video für Snipkey gemacht zum Thema 3D. Ich glaube, da ist noch viel Möglichkeit, auch da echt kreativ zu werden.
Ja.
Mein Use Case ist nicht so kreativ, also für mich im Kopf schon, aber nicht so schön anzusehen wie deiner. Und zwar ich bin ein großer Fan davon, neue Skills sich anzueignen mit der Unterstützung von generativer KI, wie zum Beispiel auch so ein ChatGPT. Und dazu gehört zum Beispiel auch Programmieren. Ich bin selber kein Techie, kann nicht coden, habe es nie gelernt, schade. Aber ich finde, die Skills, die man oder die Möglichkeit, Sachen zu bauen und zu programmieren mit ChatGPT sind schon super, super krass. Ich habe da zwei Use Cases mitgebracht. Das eine, mich hat es immer genervt, dass ich Sachen von ChatGPT nochmal irgendwie rumformatieren musste über Google Docs und dann irgendwie nicht geklappt. Wer das mit Überschriften mal gemacht hat, kennt den Pain. Und habe ich quasi eine Web-App zusammen mit ChatGPT gebaut, die quasi dieses Ding, dieses Formatierungsproblem löst. Das heißt, man packt links den ChatGPT-Input rein und bekommt rechts eine vernünftige Formatierung. Hätte ich ewig gebraucht, um das selber, also hätte ich nicht gemacht, weil ich nicht gewusst hätte, wonach ich googeln soll. Und der zweite Part, ich habe direkt nochmal einen Use Case mit reingepackt, ähnliches Thema, aber nochmal eine Möglichkeit, selber Chrome-Plugins zu bauen. Super, super einfach. Ich hatte zum Beispiel, es gibt ein Tool, um für Suno und Audio-Songs diese quasi in einzelne Audiospuren zu zerlegen, dass du halt bei deinen KI-Songs auch die Drums hast, die Vocals, den Rhythmus und so weiter und so fort. Und die haben quasi eine Page, wo du quasi einen Link einfügen kannst und dann zerlegen die dir das. Und ich dachte mir, das ist mir irgendwie zu langsam, wenn ich jetzt so ein Chrome-Plugin baue, was dann in oder auf der Audio- oder auf der Suno-Seite mit einem Klick das Ganze ausführt, dann wäre das geil. Und ohne Scheiß, ich habe das Ding 5 Minuten vor einer Präsentation gebaut, weil ich die Idee hatte und habe ChatGPT gefragt, mach das doch mal bitte und mach mir mal eine ZIP-Datei draus, habe das in Chrome reingeladen in meinem Browser und das Ding hat funktioniert. Und das halt in 5 Minuten, ist jetzt kein riesengroßer Use Case, aber ich finde,
das ist mega.
Allein schon die kreative Möglichkeit, wenn du denkst, da könnte ich ein Chrome-Plugin für bauen oder da könnte ich meinen Prozess optimieren, war das bis dato für mich immer, ja gut, dann musst du irgendwie ein Tool suchen, was das kann, selber bauen, keine Chance, weil ich weiß noch nicht mal, wie ich anfangen soll zu googeln, um zu finden, was ich dann überhaupt machen könnte, müsste ich irgendwas gucken, was ähnlich ist, so riesengroßer Gap, um die Lösung hinzubekommen und jetzt hat man mit einem Assistenten wie ChatGPT und da gibt es ja auch schon einige wie Devin, wirklich Entwickler-KI-Systeme, ich glaube, das ist für mich nochmal super viele Möglichkeiten, da auch wirklich kreativ zu sein. Das heißt, auch an alle, die zuhören, wenn ihr eine Idee habt für ein Chrome-Plugin oder sagt, oh, im Browser könnte ich mir das irgendwie automatisieren, wenn ich da hinklicke, soll irgendwas passieren, frag mal ChatGPT. Ganz oft geht das schon und es ist halt eine Sache von 10 Minuten und ihr habt so ein Chrome-Plugin.
Echt cool. Du hast mich direkt getriggert. Ich mache mich direkt an die Arbeit. Zur nächsten Folge bringe ich was mit. Okay, was im Kreativen ist. Ich glaube, irgendwas mit Social. Entweder baue ich so ein Chrome-Plugin, was ich zum Beispiel auch immer genutzt habe, ist dieses Chrome-Plugin, um Bilder auf Instagram runterzuladen. Weißt du, ich meine, du klickst drauf und kannst dir dann den Content ziehen, zu einem Downloader. Gibt es ein paar Markt, aber ich probiere jetzt gleich mal das aus. Das ist ein guter Punkt. Danke, Jens, dass wir hier wieder was gelernt haben. Das ist auf jeden Fall ein Mega-Use-Case für das Thema Coden und Chrome-Plugins. Danke hierfür. Ja, das war's schon wieder von unserer Seite, Jens. Abschließend, bevor mein Akku abschmiert. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, uns heute zu hören und uns heute wieder auszutauschen, uns heute aufzunehmen. Und freue mich, dass wir uns ja bald auch wieder sehen in Persona dann.
Ja, ich mich auch.
Hoffentlich mal wieder.
Danke, dass es bei dir auch geklappt hat, wo du in der Ferne bist, im fernen Süden. Ich bin jetzt auch gerade aus Berlin zugeschaltet, von daher wir beide auch mal ein bisschen unterwegs. Danke für deine Zeit, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, da war wieder für alle was dabei. Und an alle,
Tito.
An den Podcast-Geräten. Ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß oder wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Und wenn euch die Folgen gefallen, gerne einen Like da lassen, eine Bewertung teilen, empfehlen. Das freut uns natürlich und spornt uns an, da noch mehr mitzunehmen. Und die nächsten Folgen sind ja auch schon geplant. Da haben wir einige coole Ideen. Und ich freue mich persönlich, Max, auf die nächste Folge, weil da kannst du dein Chrome-Plugin vorstellen. Das haben wir nämlich jetzt aufgenommen.
Ja, das haben wir aufgenommen. Da kann ich jetzt nicht mehr raus.
Perfekt. Dann hab noch eine gute Zeit in Italien, mein Lieber. Und wir hören uns dann
bei
der nächsten Folge.
Danke.